Dorit Reubig und ihre Eltern sind 1953 mit dem Zug aus Hannover in die hessische Kleinstadt Gießen gekommen.
Ja, dann sind wir zu Fuß ins Notaufnahmelager. Über die Bahnhofstreppe, über die große Brücke und dann ist das gleich da hinten gewesen. Ja, da haben wir uns dann gemeldet, dass wir da hinterherkommen und ja, man kriegt ja den Passierschein und Laufscheine und sowas. Das haben wir dann da abgegeben und dann haben wir da in einer Baracke, das waren ja alles damals Baracken da hinten, und da standen auch Doppelstockbetten oder Dreistock sogar. Da haben wir dann einen Raum gekriegt und ja, da sind wir dann erst einmal eingezogen.
In der Nacht vom 5. auf den 6. Juni, da war die Familie aus Burg bei Magdeburg über Berlin in den Westen geflohen. Zuerst ging es mit dem Flugzeug von West-Berlin nach Hannover und von da mit dem Zug nach Gießen. Und dort waren sie nicht allein.
Inzwischen war ja der 17. Juni und ja, durch den Aufstand sind natürlich unheimlich viele Flüchtlinge gekommen. Es war knallvoll überall, alles ist aus den Nähten geplatzt. Also wir hatten nicht einmal einen eigenen Raum für uns. Man musste immer mit ganz vielen Leuten sich das Zimmer teilen. Aber ich denke mal, für meine Eltern war das schon problematisch.
Insgesamt kamen zwischen 1946 und 1990 über 900.000 Menschen aus der Sowjetzone und später aus der DDR nach Gießen. Und für viele, die der DDR den Rücken kehren wollten, aus persönlichen oder politischen Gründen, da war Gießen das Tor zur Freiheit. Mein Name ist Martin Fischer und ich möchte Sie mitnehmen an den Ort, der für viele Menschen der Beginn eines neuen Lebensabschnitts im Westen wurde. Denn auch der Ort selbst hat einen neuen Abschnitt vor sich. Nächstes Jahr, am 17. Juni 2025, eröffnet hier der Lern- und Erinnerungsort Notaufnahmelager Gießen seine Türen für Besucherinnen und Besucher. Ich spreche gleich mit dem Leiter Florian Greiner über die Entstehung des Lern- und Erinnerungsortes. Davor begrüße ich aber Dr. Jeanette van Laak. Sie ist Historikerin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Expertin für die Geschichte des Notaufnahmelagers Gießen.
Der Krieg war zu Ende und es waren extrem viele Menschen immer unterwegs. Man suchte die Familienangehörigen, man versuchte wieder nach Hause zu kommen. Also es war ja klar, dass die Grenzen sich in Osteuropa verschieben werden, weil die Sowjetunion Gebietsansprüche an Polen hatte und das musste ausgeglichen werden mit den Gebietsansprüchen. Das führte dazu, dass die Oder die Grenze wurde, Oder, nein, ist die Friedensgrenze, hieß es ja in der DDR. Und dass die Deutschen, die dort siedelten, dass die in das deutsche Territorium sollten. Und das bedeutete, dass viele Deutsche, die in Schlesien oder im Sudetenland beheimatet gewesen waren, dass die zurück mussten. Und es war eine große Maßnahme, die die Briten und die Amerikaner faktisch mit begleitet haben. Und sie hatten sich damit auch mit den Russen geeinigt, dass jede Besatzungszone so und so viele Menschen aus diesen ehemaligen Ostgebieten aufnimmt. Und diese Menschen mussten untergebracht werden. Und die Amerikaner haben gesagt an die deutschen Nachkriegsbehörden, die sie installiert haben, so, die Aktion Umsiedlung beginnt. Ihr müsst für die Aufnahme von so und so vielen Menschen in den Regionen sorgen. Und das führte dazu, dass es faktisch so das erste Lager sich im Februar, März 1946 gebildet hat, wo gesagt wurde, in Gießen und in Lich, es gab zwei Lager für den Landkreis, da werden jetzt diese Vertriebenen aufgenommen. Und die kommen in Gießen an und müssen von Gießen aus auf die Region, auf die Dörfer, Städte und Gemeinden verteilt werden. Und das hat man in Gießen gemacht, indem man ganz viele Hotels belegt hat und die versucht hat, dort erstmal unterzubringen. Also das Hotel Kobel am Bahnhof und das Hotel Lenz am Bahnhof, die dienten dazu.
Neben den Hotels wurden auch viele der Baracken aus ehemaligen Kriegsgefangenen und Arbeitslagern als Notunterkunft genutzt. So zum Beispiel zwei alte Wehrmachtsbaracken. Sie wurden auf dem Gelände des ehemaligen Viehmarkts in der Nähe des Bahnhofs als Unterkunft wieder aufgebaut. Mit der Lage quasi vor den Toren der Stadt steht das Notaufnahmelager Gießen übrigens auch in der Tradition von ähnlichen Einrichtungen in anderen Ländern, wie zum Beispiel Ellis Island in New York. Und dieser Ort am Bahnhof sollte sich später als der Platz erweisen, an dem zunächst das Regierungsdurchgangslager des Landes Hessen und später das Notaufnahmelager errichtet wurden. Immer wieder erweitert durch neue Baracken und, wie wir später hören werden, durch moderne Neubauten Ende der 1950er und Anfang der 1960er Jahre. Denn schon früh zeigte sich, dass sich nicht nur Menschen aus den Gebieten östlich von Oder und Neiße auf den Weg gemacht hatten.
Zu diesen Umsiedlungsaktionen kam ein zweiter Impuls. Die, die in der sowjetischen Besatzungszone gelebt haben, haben sich gedacht, es sind die Russen, das waren unsere Feinde und es bleiben unsere Feinde. Und da haben sich ganz viele gedacht, hier will ich nicht bleiben. Auch die von den Umsiedlungen betroffen waren, haben gedacht, wenn ich schon umgesiedelt werde, will ich selber entscheiden, wo ich hin will. Und auf die Art und Weise sind eben viele Menschen, die in der SBZ gelandet waren, sind dann einfach weitergewandert und haben versucht, in Gießen, aber auch nach Bayern, nach Niedersachsen zu kommen, um in den britischen und amerikanischen Einflussbereich zu kommen. Das war dann schwierig, gerade in diesen Jahren 46, 47, 48, weil da tatsächlich dieser Ukas der Besatzungsmacht galt, es gibt keinen Zuzug.
Doch die Menschen kamen weiterhin und eine Lösung wurde dringend gesucht. Vertreter der Bundesländer und der Besatzungsmächte trafen sich daher im Juli 1947 in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein, um über die Regulierung des Zuzugs in die westlichen Zonen zu beraten.
Die Amerikaner hätten das, glaube ich, rigider gehandhabt, aber die Briten haben gesagt, nee, politische Verfolgung ist ein wichtiger Punkt. Und wenn jemand politisch verfolgt wird, sollen sie Aufnahme erfahren. Dann hat man erstmalig in der Geschichte von der deutschen Migration positive Aufnahmegründe formuliert. Das heißt, es wurden nur die aufgenommen, die schon vor 1939 auf dem Territorium gelebt hatten. Soldaten, die aus Kriegsgefangenschaft kamen und, was weiß ich, nach Darmstadt oder Hessen wollten. Und Menschen halt aus politischen Gründen. Und das hat man nochmal umformuliert. Man hat gesagt, Menschen, denen Gefahr für Leib und Leben drohte. Und das war schon ziemlich innovativ zu sagen, wir machen positive Aufnahmegründe. Und das würde ich sagen, ist aber, das ist so ein Demokratisierungsgebot, was die Briten den Deutschen auferlegt haben.
Und was dann auch nach der Gründung der BRD in das Bundesnotaufnahmegesetz überführt wird. Und damit existieren nun verbindliche Gründe für die Aufnahme aus der ebenfalls neu gegründeten DDR. Vielleicht sollten wir an der Stelle einmal darauf schauen, wie die Einrichtung Notaufnahmelager überhaupt organisiert war. Denn auch das hat sich verändert seit dem Ende des Krieges. Und wir springen dafür nochmal ganz kurz zurück in die späten 1940er Jahre.
Das Flüchtlingskommissariat des Landes hat einen Flüchtlingskommissar eingesetzt in jeder Region, wo es so eine Aufnahmestelle gab. Und die ersten Flüchtlingskommissare, die standen ein bisschen quer zu den Verwaltungen, weil eigentlich ist eine Stadtverwaltung für die Aufnahme zuständig. Und der Flüchtlingskommissar hatte die Belange im Lager zu klären und er musste sich mit den Behörden, mit den Lokalbehörden auseinandersetzen. Und dann setzt nochmal eine Arbeitsteilung ein. Der lokale Lagerleiter war vom Land Hessen berufen und hat dann für die Unterkunft und Versorgung der Zuwanderer war er dann verantwortlich. Die Kontrolle, wer das Recht eine Aufnahme in das Bundesgebiet hat, das hat dann das spätere Bundesvertriebenenministerium diese Aufgabe übernommen. Damit gab es faktisch eine Arbeitsteilung. Das heißt, eine Bundesbehörde überprüft, ob die Zuwanderung stattfinden kann, erfolgen kann, positiv beschieden wird oder nicht. Und das Land Hessen übernimmt die Versorgung, Unterbringung und Weiterführung der Zuwanderer. Das waren diese zwei großen Aufgabengebiete. Damit war Hessen zuständig, wie die Aufnahmebedingungen im Lager waren, was es für Baracken waren, ob es Männer- und Frauenbaracken gab, ob es einen Kindergarten gab, ob es eine medizinische Versorgung gab. Das war alles ursächliche Aufgabe des Landes Hessen. Und ursächliche Aufgabe dann der jungen Bundesregierung war, zu prüfen, wer kommt rein und zu welchen Bedingungen.
Kurz nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes proklamierte die junge BRD unter Adenauer den Alleinvertretungsanspruch für alle Deutschen, also auch für diejenigen in der DDR. Dieser Grundsatz erlaubte es damit auch Bewohnerinnen der DDR, sich in der BRD niederzulassen. Es durften also alle in den Westen Deutschlands kommen. Anspruch auf Unterstützung bei der Arbeits- und Wohnraumsuche hatten aber nur diejenigen, die im Rahmen des Bundesnotaufnahmeverfahrens aus politischen Gründen anerkannt wurden. Das Bundesnotaufnahmegesetz war gleichzeitig ein Ausdruck von Souveränität für die junge Bundesrepublik und schaffte ein einheitliches Verfahren für alle, die in das Notaufnahmelager kamen.
Ich würde sagen, es war ein Ausdruck von Souveränität, zu sagen, wir entscheiden, wen wir aufnehmen und wer bei uns wohnen darf und wer nicht. Das Notaufnahmelager in Gießen ist eine Bundesbehörde. Innerhalb der Behörde haben die verschiedene Dinge zu erledigen gehabt. Die mussten sich registrieren lassen, die mussten hier ihre Aufnahmekommission überstehen, die mussten medizinisch sich versorgen lassen und der dritte Punkt war halt die geheimdienstlichen Befragungen. So, wenn das alles gelaufen war und sie zu wenig Kleidung dabei hatten, weil die Flucht dann doch spontaner war in den 60er oder 70er Jahren, dann konnten sie zur Caritas gehen und zur Arbeiterwohlfahrt und nochmal im Kleiderarsenal nachgucken, ob sie sich da ausstatten konnten. Und dann hat die Aufnahmekommission gesagt, okay, wo wollt ihr hin? Habt ihr da Verwandte oder Bekannte, die euch helfen? Sonst müsst ihr nach Schlüssel XY da und dahin.
Und so erging es dann auch Dorit Reubig und ihrer Familie, von der wir schon am Anfang gehört haben.
Und da sind wir dann einige Tage geblieben, bloß, bis dann der ganze Bürokram durch war. Und meine Eltern wollten gern nach Nordrhein-Westfalen. Das ging aber nicht, weil Nordrhein-Westfalen schon das Kontingent erschöpft hatte an Flüchtlingsaufnahme. Und da hieß es, sie müssen in Hessen bleiben. Und dann hat man uns gleichzeitig eine Zuweisung für Hanau gegeben.
Und dort ging es dann weiter.
In jedem Bundesland gab es eine Aufnahmeeinrichtung, ein Landesflüchtlingsamt. Und da sind die hingekommen und waren dann mit zum Beispiel mit Zuwanderern aus Friedland zusammen, also aus Polen und Russland und mit Asylbewerbern und. Und dann sind sie wieder weitergegangen, ne? Also kamen sie in die nächste Aufnahmeeinrichtung. Und sobald sie aber Arbeit und Wohnung hatten, haben sie alles verlassen und waren Bundesbürger. Also waren sie vorher auch, aber unbetreute Bundesbürger.
Die besondere Stellung des Lagers in Gießen während der deutschen Teilung, die hat mehrere Gründe.
Der Flüchtlingskommissar des Landes Hessen hat auch ein großes Sendungsbewusstsein und er weiß, wenn das Land Hessen so eine Sonderaufgabe übernimmt, muss es bei anderem weniger leisten.
Gießen wurde also nach und nach zu einem zentralen Ort der bundesdeutschen Erfassung und Verteilung von Menschen aus der Sowjetzone und später der DDR. Und so ein Ort braucht natürlich auch die entsprechenden Räumlichkeiten.
Es zog an allen Enden. Es gab nur, also ne, die Heizung hat nicht funktioniert oder. Und dann hat der Lagerarzt gesagt, wir müssen uns hier kümmern, dass es eine neue Einrichtung gibt. In Hanau hatte man Neubaublocks hingesetzt und so ein Aussiedlerlager errichtet mit Neubaublocks, wo aber 600 Leute in so einem Neubaublock gewohnt haben, die nach Amerika auswandern wollten. Und das war das große Vorbild, woran sich auch Marienfelde orientiert hat. In Gießen sollte das auch entstehen. Aber es gab erstmal keine Baugenehmigung für das Territorium an der Margaretenhütte. Ich glaube, es sollte irgendwo in der Licher Straße dann so ein Wohnunterkunftsgebäude entstehen und an der Margaretenhütte sollte weiterhin das Notaufnahmeverfahren durchgeführt werden. Und dann hätte man ja zwei Dependancen in der Stadt gehabt und hat dann irgendjemand in den Behörden gesagt, okay, dann müssen die Leute von A nach B mit Bussen gefahren werden. Und dann gab es dann schließlich doch die Baugenehmigung für die Margaretenhütte. Und das war dann Mitte der 50er Jahre. Das war auch so ein Punkt, wo relativ wenige Zuwanderer kamen. Nachdem beschlossen war, dass es einen Umbau geben soll, haben sie dann zwei Bauphasen durchgeführt. Das war 1952, 53 und 55, 56 ungefähr. Und dann war noch ein dritter Neubau geplant, aber das zog sich ein bisschen. Und dann kam 1961 der Mauerbau. Dann brachen ja diese ganzen Flüchtlingszahlen aus der sowjetischen Besatzungszone massiv ein. Und da war die Bundesregierung auch komplett überfordert. Was machen wir denn jetzt? Marienfelde war fertig. Gießen war angefangen zu bauen. Und da hat der Gießener Innenminister gesagt, also wir lassen uns jetzt nicht von den Verhältnissen in der DDR bestimmen. Wir sind Teil eines souveränen Landes. Das machen wir selber. Und wenn wir gesagt haben, wir bauen um, bauen wir um. Und dann haben die halt die dritte Bauphase nach 1961 beschlossen. Und das war für Gießen deshalb von Vorteil, weil es dann neben Marienfelde eines der modernsten Einrichtungen in Deutschland war, lange Zeit. Es hatte sowas wie Schaufenstercharakter. Das zweite Schaufenster war Friedland. Friedland ist so eher kleinstädtisch aufgebaut worden und eher dörflich, dieses Lager. Das diente ja der Aufnahme von Zuwanderern aus der Sowjetunion und so weiter. Und dann hat man halt entschieden, okay, Berlin-Marienfelde wird stark verkleinert und bleibt aber als Signal in Berlin bestehen. Uelzen ist nicht modern genug, hatte diese Holzbaracken noch und hatte sich nicht modernisiert. Uelzen wird aufgegeben und die Zuwanderung aus der DDR fokussiert sich auf Gießen.
In dieser Konstellation bestand dann das Lager Gießen bis zur deutsch-deutschen Wiedervereinigung.
Und Gießen hatte damals eine Aufnahmekapazität von 900 Personen. Das war aber auch immer noch überdimensioniert, weil in den 60er, nachdem die Mauer gebaut war, die Zuwanderung ja extrem abnahm. Dann gab es immer noch mal so ein paar Peaks, auch unmittelbar nach 61, wo Studenten ihre Ausweise zur Verfügung gestellt haben und damit Leute rausgeholt haben aus der SBZ und aus der eingemauerten DDR und so weiter. Aber bis 1972, 73 kamen extrem wenige Menschen. Und das führte dann dazu, dass diese kleinen Außenlager, also gab ja immer noch Lager für alleinreisende Jugendliche. Gab es auch in Gießen das Haus Elisabeth für die jungen Frauen und in Kroffdorf so ein Außenlager für junge Männer, dass die dann aufgelöst wurden und in die große Einrichtung integriert wurden. Als dann so wenig kam und Gießen neue Orte brauchte, weil das Polizeigebäude wurde gebaut. Aber wo sollte die Polizei hin, bis das gebaut ist? Ne? Dann haben sie gesagt, okay, in Notaufnahmelager ist noch ein Block frei, da kann so lange die Polizei wohnen. Studenten die der Universität Gießen, die keine Unterkunft fanden, wurden da ebenfalls in dem Lager vorübergehend untergebracht. Die Schwestern im Krankenhaus brauchten für ihre Ausbildung eine sichere, saubere Unterkunft, eine moderne Unterkunft, hat man also auch einen Teil des Schwesternheims dann in diesen neuen Gebäuden untergebracht und hat dann so eine Zwischennutzung gemacht, womit man der Stadt Gießen Ende der 60er Jahre und in den 70er Jahren massiv geholfen hat. Und was dann auch zu einer Akzeptanz, glaube ich, dieser Einrichtung geführt hat.
Ein ganz wesentlicher Faktor für die Akzeptanz sowohl nach außen als auch nach innen waren zudem die Menschen, die dort gearbeitet haben. Und ein Mann im Besonderen.
Eine der wichtigsten Figuren ist der Lagerleiter Heinz Dörr gewesen. Der hatte erst das Jugendlager geleitet und ist dann in die Funktion gekommen, dieses Notaufnahmelager von der hessischen Seite her zu leiten. Und der hat gesagt, er hat seine Mitarbeiter immer wieder instruiert, seid freundlich und zuvorkommt. Ihm war es wichtig, dass es ein guter Ton herrscht. Und ich glaube, weil der Empfang moderat war, war es auch nicht groß tragisch für die Zuwanderer.
Ab 1965 begrüßt das Team von Heinz Dörr dann auch immer wieder ehemalige politische Gefangene aus der DDR im Notaufnahmelager. Denn auch diese Personengruppe kam zunächst nach Gießen. Der freundliche und zuvorkommende Ton im Lager, der war hier umso wichtiger. Denn viele Menschen hatten in den Monaten und Jahren zuvor schlimme Erfahrungen mit der SED-Diktatur gemacht. Da die Freilassung der Häftlinge mit der Zahlung von Westmark oder der Gewährung von Krediten durch die BRD erkauft wurde, sicherte sich die DDR-Führung dadurch die dringend benötigten Devisen. Ja, und die BRD, die setzte sich dem Vorwurf aus, mit Diktaturen Geschäfte zu machen. Über 33.000 Gefangene wurden freigekauft. Rund 27.000 davon kamen über Gießen in den Westen. Sie kamen vom Kassberg-Gefängnis in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz. Das war die größte Untersuchungshaftanstalt der Stasi zu DDR-Zeiten. Mit Bussen an die hessische Grenze, wo die Menschen von Heinz Dörr willkommen geheißen wurden und dann zum Notaufnahmelager Gießen gebracht wurden. Später kamen die Busse aus der BRD direkt zum DDR-Gefängnis. Ab 1987 drückte man dann aber den entlassenen Gefangenen eine Fahrkarte für den Interzonenzug in die Hand. Vielleicht hatten die Westbusse trotz Tarnung für zu großes Aufsehen in der DDR gesorgt. In den späten 1970er Jahren entstand dann nochmal eine ganz neue Dynamik, die Auswirkungen auf das Lager in Gießen und die Anzahl der Menschen hatte, die hier ankamen.
Ab 75, nach dem KSZE-Beschluss, hatten ja die DDR-Bürger, konnten sie sich auf die KSZE-Akte berufen und sagen, wir möchten ausreisen. Wir möchten aus der Staatsbürgerschaft der DDR entlassen werden und in die Bundesrepublik ausreisen. Diesen Antrag stellen ab den 80er Jahren immer mehr Menschen. Und manchmal dauert so eine Ausreise, also die Bewilligung des Ausreiseantrages 4-5 Jahre und manchmal 4 Wochen. Als die DDR die Kredite mit Strauß machte, war eben eine der Bedingungen, dass die ausreisen wollen, dass dem Anträgen stattgegeben wird. Und damit kommt es dann 84 im Frühjahr 84, 83 oder 84 zu einer extremen Ausreisewelle, wo denen in der DDR gesagt wird, ihr dürft jetzt ausreisen und dann müsst ihr innerhalb von 24 Stunden ausgereist sein. Und das führt dazu, dass natürlich diese Aufnahmeeinrichtungen Berlin, Marienfelde und auch Gießen das erste Mal wieder an die Grenzen ihrer Aufnahmekapazität kommen. Das ist also eine große Herausforderung in den 80er Jahren, in 1983, 84 und dann nochmal 1987, 88, 89. Also da kommen die Einrichtungen auch an die Grenzen ihrer Kapazität. Und im Jahr 1989 ist so ein erster Aufreger, als die Ungarn ihre Grenzen aufmachen. Und dann reisen ja extrem viele Menschen über Ungarn, Österreich in die Bundesrepublik ein. Die kommen dann über Bayern. Dann hält die Ausreisewelle aus der DDR an und die DDR-Bürger gehen in die Bundesdeutsche Botschaft in Prag oder in Warschau. Die Bundesregierung verhandelt jedoch mit der DDR-Regierung die Ausreise. Und dann kommt man wieder in diesen provisorischen Status, dass der Lagerleiter eben anruft und sagt, ich brauche so und so viele Unterkünfte. Und das Technische Hilfswerk sagt, ja, wir bauen euch eine Zeltstadt da und da auf. Und dann haben wir November und die Grenzen gehen ganz auf. Und dann kommen nochmal ganz viele.
Die Ereignisse überschlagen sich dann in diesem spannenden Winter 1989-90. Und mit der Währungsreform im Juni 1990 ist dann auf einmal alles ganz schnell vorbei. Die DDR war bald Geschichte und dann konnte jeder aus dem Osten Deutschlands ganz ohne Notaufnahmeverfahren in den Westen gehen. Heinz Dirk geht da in Pension. Das Lager existiert aber weiter und heißt ab da Spätaussiedler in Hessen willkommen. Die Zukunft dieses Ortes, die ist gerade im Entstehen. 2025 eröffnet hier ein Lern- und Erinnerungsort. Und bevor ich gleich mit dem Leiter über die Zukunft spreche, habe ich Jeanette van Laak noch gefragt, was ihrer Meinung nach vom Notaufnahmelager Gießen aktuell bleibt und bleiben sollte.
Also ich finde, eine liberale Aufnahmegesellschaft ist viel wert. Und das war Gießen lange Zeit. Nach dem Motto, es hat noch immer jeder seinen Platz gefunden. Und die damit verbundene Gelassenheit, das ist das, was man lernen kann. Migration ist das Thema des 20. Jahrhunderts und des 21. Jahrhunderts. Das müssen wir uns angucken.
Damit sind wir auch schon bei dieser Betrachtung angekommen. Im zweiten Teil dieses Podcasts spreche ich mit Florian Kreiner, dem Leiter des Lern- und Erinnerungsortes. Und ihn habe ich als erstes gefragt, ob er sich denn noch erinnern kann, wann er zum ersten Mal vom Notaufnahmelager gehört hat.
Ich selbst bin 2009 nach Gießen gekommen und meine erste Begegnung mit dem Ort war eigentlich eine Nichtbegegnung, kann man sagen. Es gab zu dieser Zeit, Anfang der 2010er Jahre an der Uni, wo ich auch tätig war, ein Forschungsprojekt, ein großes, eine Habilitation über die institutionelle Geschichte des Notaufnahmelagers. Ich habe also einige Vorträge gehört, auch ein bisschen was gelesen, aber habe den Ort selbst nie wahrgenommen, weil er zwar zentral liegt in der Nähe vom Bahnhof, aber in die sozusagen falsche Richtung, weg von der Innenstadt, weg von der Uni, was so die üblichen Radien einfach sind für die Gießener Stadtbevölkerung und auch für mich damals. Es war eher zufällig, ich habe hier unten an den Lahnwiesen, ist ein Fußballplatz, da hatte ich dann mal Fußball gespielt, bin danach hochgegangen zur Lahnstraße und habe dann gesehen, die markanten Gebäudeteile an der Straße, eben auch den Zaun und mir dann gedacht, aha, das ist also das Notaufnahmelager. Zum ersten Mal richtig beschäftigt habe ich mich dann tatsächlich, als im letzten August die Stellenausschreibung gekommen ist, beziehungsweise dann die Einladung zum Vorstellungsgespräch, da habe ich zum ersten Mal dann das Gelände am Vorabend betreten.
Dieser Ort hat ja eine ganz lange Geschichte. Was von dieser Geschichte soll denn hier entstehen im Erinnerungsort?
Richtig, die Geschichte des Ortes beginnt eigentlich wirklich am Ende, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs und zieht sich dann durch bis zur Schließung 2018. Ich sag mal, offiziell ist der Schwerpunkt natürlich die Phase, in der auch die nationale historische Bedeutung des Ortes sich manifestiert hat, nämlich die Zeit vor allem zwischen Mauerbau und dann der deutschen Wiedervereinigung, als der Ort eben das zentrale und das einzige Notaufnahmelager, Erstaufnahmeeinrichtung für DDR-Flüchtlinge im westlichen Bundesgebiet war. Das andere, das es davor noch gab, bis zum Mauerbau Uelzen, wurde ja dann geschlossen und bei Berlin-Marienfelde eher aus symbolischen Gründen aufrechterhalten. Das ist also sozusagen auch in der Finanzierungslogik für Gedenkstätten natürlich das Markante, womit man begründen kann und gut begründen kann, warum hier eben auch ein Lern- und Erinnerungsort entstehen soll. Ich denke aber, der Reiz des Ortes darüber hinausgehend liegt eben in dieser längeren Nutzung und der Chance zu zeigen, dass die Flucht- und Migrationsursachen unabhängig von einzelnen historischen Kontexten eben doch auch universell sind und danach zu fragen, inwieweit ist das, was vor 1989, 90 hier passiert ist und das, was danach kam mit internationalen Flüchtlingen, Asylbewerberinnen und Bewerbern vergleichbar, wo gibt es hier natürlich auch Unterschiede, da liegt eine große Chance darin, auch wirklich moderne historisch-politische Bildungsarbeit betreiben zu können, die anschlussfähig ist auch an die Hintergründe der heutigen Schülerinnen und Schüler, die ja auch oft Migrationshintergrund haben.
Können Sie was dazu sagen, wie es zur Entscheidung kam, dass tatsächlich hier ein Erinnerungsort draus werden soll? Also Sie haben gerade gesagt, 2018 war dann die letzte Nutzung hier als Aufnahmelager vorbei. Jetzt weiß man ja, Bauland ist begehrt und Bauland wird gebraucht. Also andere Optionen wären ja gewesen, man reißt das ab, baut hier was ganz Neues hin, guckt, was man sonst brauchen kann. War das auch ein Zufall, dass das dann erhalten wurde?
Ein Zufall nicht, vielleicht ein glücklicher Zufall, die Größenordnung, wie es dann letztlich erhalten wurde. Also so, dass es schon in den 2010er Jahren, als die Erstaufnahmeeinrichtung, wie es dann hieß, noch in Betrieb war, natürlich erste Überlegungen gab von der Universität, das Forschungsprojekt habe ich schon erwähnt, auch aus der Stadt kommt, den Ort wirklich markanter zu erinnern, als das damals getan wurde. Allerdings ist es eben eine Liegenschaft im Besitz des Landes Hessen und deswegen war das die Stadt konnte gar nicht die treibende Kraft sein. Es war dann im schwarz-grünen Koalitionsvertrag 2018, wo diese Nachnutzung als Gedenkstätte letztlich niedergelegt war und damit sind eigentlich die Planungen sozusagen durchgestartet. Und es gab andere Nutzungspläne, die eben auch darauf basieren, dass das Notaufnahmelager, das Areal immer mehrfach genutzt wurde, unterschiedlich genutzt wurde, weil die Auslastung mit Ausnahme von 1989-90 nicht groß genug war, um hier sozusagen nur die DDR-Flüchtlinge unterzubringen. Man hatte hier immer also auch Studentenwohnheim, man hatte die Kriminalpolizei mit Bürogebäuden und eben auch nach Schließung 2018 dann das Landeshochbauamt, das das gesamte Areal damals als Büroverwaltungsgebäude genutzt hat. Und da gab es eben durchaus auch Pläne, diese Nachnutzung weiter zu schieben und vielleicht auch noch zu ergänzen, etwa durch Parkdeck. Die Parksituation hier in der Gegend ist problematisch. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es natürlich tragisch, dass es dann nicht das Parkdeck wurde, sondern es ist jetzt ein Lern- und Erinnerungsort. Aber ich denke, ja, erinnerungskulturell ist es die richtige Entscheidung.
Wie nähert man sich denn so ein Projekt? Man steht ja erstmal vor Gebäuden, die ihren Zweck erfüllt haben, die vielleicht auch schon teilweise, wie Sie gerade gesagt haben, anders genutzt werden. Wie geht man denn daran und überlegt sich, was präsentiert man hier später Besucherinnen und Besuchern?
Da muss ich sagen, dass diese Grundüberlegung eigentlich vor meiner Zeit schon stattgefunden haben. Die Landeszentrale für politische Bildung in Hessen, in Wiesbaden, die hat gewissermaßen mit diesem Koalitionsvertrag dann die Aufgabe bekommen, dieses Projekt umzusetzen, hat dafür auch einen Projektsteuerer und kuratorischen Leiter in Berlin gewonnen, ein Feinkonzept ausgearbeitet und damit dann eben auch noch die nötigen Mittel beim Land Hessen, aber auch beim Bund eingeworben, sodass es diese Pläne, wie man das jetzt am besten umsetzt, letztlich schon gab vor meiner Zeit. Ich selbst habe jetzt quasi die dankbare Aufgabe, das noch punktuell verfeinern zu können, aber nicht mehr von Grund auf ausarbeiten und recherchieren ja auch zu müssen. Genau.
Was ist denn so ein Punkt, wo Sie sagen, da habe ich vielleicht noch ein bisschen mit eingebracht oder das war mir wichtig, dass das hier stattfindet?
Naja, die inhaltliche Ausarbeitung natürlich der Dauerausstellung, die Frage, welche Exponate, welche Erzählweise finden wir hier. Die Auswahl der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ist natürlich auch ganz wichtig, weil in der Dauerausstellung ja die subjektive Erzählebene, das wiederum eine Entscheidung im Feinkonzept vor meiner Zeit, aber diese subjektive Erzählebene soll eben tatsächlich eine besonders markante Bedeutung bekommen mit dem Hintergedanken, dass man gerade auch jüngeren Menschen viel eingängiger die Geschichte vermitteln kann, wenn man das eben über persönliche Erinnerungen, Erfahrungen von Menschen, die das tatsächlich erlebt haben und die es in dem Feld der deutschen Geschichte ja auch noch glücklicherweise gibt, tun kann.
Dieser Ort ist ja erstmal ein Ort, wo Menschen nicht lange waren. Also es ging immer darum, möglichst schnell die Menschen in das Aufnahmeverfahren zu bringen und dann in einzelne Bundesländer und Landkreise weiterzuschicken. Was bleibt denn von den Menschen, was man dann hier zeigen kann oder steht tatsächlich der Ort, die Architektur im Vordergrund?
Da würde ich sagen, ist ein interessanter Unterschied. Ich denke, und das sind die Erfahrungen mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus der ehemaligen DDR, auch durchaus bis in die 60er, 70er Jahre zurückgehen, also wo die Erinnerung, man könnte denken, eigentlich schon ein bisschen verblasst sein müsste, vor allem, weil es, wie Sie richtig sagen, in der Regel nur 2, 3 maximal Tage waren, die Menschen wirklich hier im Notaufnahmelager selbst verbracht haben. Aber trotzdem hat man da eigentlich eine recht präsente Erinnerung und doch auch relativ viele Exponate, Objekte, die Menschen noch verwahrt haben aus der Zeit, Dinge, die sie mitgebracht hatten aus der DDR. Das war in der Regel nicht besonders viel, das mitgebracht werden konnte. Später bei den offiziell ausreisenden 80er Jahren war es dann ein bisschen mehr. Natürlich auch die ersten, sag ich mal, Erinnerungsstücke, die man dann hier im Westen gefunden hatte. Also, weiß nicht, irgendwas aus der Schule oder was auch immer. Da ist noch relativ viel da. Und die Erinnerung ist eben noch sehr präsent. Und ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass die Menschen wirklich vorher wussten, wo sie hinkommen. Dass das dieser Notaufnahmelager eben auch als wirklich als Sehnsuchtsort, als Ziel tatsächlich vorher präsent war.
Was ist denn gerade die größte Herausforderung? Also wir sind jetzt hier im Juni. Am 17. Juni, um genau zu sein, 2024. Was beschäftigt Sie gerade? Was ist das größte woran sie arbeiten kann.
Aber was mich am stärksten beschäftigt, ist natürlich der 17. Juni 2025, also ob wir tatsächlich in genau einem Jahr hier dann öffnen können. Also der gesamte Zeitplan ist natürlich bei einem Großprojekt wie diesem hier immer sozusagen ja auch bedroht, weil schon kleinste Unstimmigkeiten, eine Vergabe, die scheitert, irgendwas im Hochbau, das auftritt, kann eben den Gesamtzeitplan gefährden. Hatte kürzlich mit einem Kollegen aus der Hessischen Landeszentrale gesprochen. Wir waren uns also einig, dass wir mittlerweile verstehen, warum so viele Großprojekte in Deutschland ihre Zeit- und Kostenpläne so markant reißen, obwohl wir hier natürlich auf einer viel kleineren Ebene arbeiten als, weiß nicht, Stuttgart 21 oder die Elbphilharmonie oder der Berliner Flughafen. Werden die Logiken, die dahinter stehen, wenn sowas eben auch mal scheitert oder sich verzögert, einem doch klarer, wenn man da selbst mal mit diesen Dingen sich befasst. Das spielt natürlich eine Rolle. Dann, wie schon gesagt, der Versuch, wirklich viel Werbung auch jetzt schon zu machen, ist natürlich nicht so einfach, wenn man noch nichts zeigen kann in dem Sinne, aber eben doch ein bisschen Öffentlichkeit zu generieren, mit den Medien zu sprechen und auch mit vergleichbaren Einrichtungen, Berlin, Marienfelde, Friedland, aber auch hier im Gießener Stadtraum, den Museen zu sprechen, um hier möglichst dann auch schon Synergien und ja hoffentlich auch eine gemeinsame Vernetzung schaffen zu können.
Und was läuft gut? Was freut Sie, wo Sie sagen, das ist eine schöne Entwicklung, das macht mir Spaß, wenn ich daran denke, an das Jahr, was jetzt vielleicht noch vor uns liegt?
Also am meisten Freude bereitet eigentlich, wenn man sieht, wie viel positive Resonanz es eigentlich von allen Seiten auf dieses Projekt gibt. Aus der Stadt wirklich ein großes Interesse an dem, was da quasi vor der eigenen oder in der eigenen Haustür ja eigentlich passiert, ohne dass man selbst direkt involviert wäre. Auch die mediale Aufmerksamkeit, die hat mich tatsächlich überrascht, dass nicht nur die Gießener Lokalzeitung, die beiden, sondern auch der Hessische Rundfunk, die FAZ, hier wirklich großes Interesse zeigen, obwohl es noch nichts eigentlich gibt, über das man berichten kann, hier eben auch schon immer wieder informieren. Das ist, glaube ich, ein positives Zeichen einfach für die Herausforderung, die uns bevorsteht, nämlich wenn dann mal eröffnet ist, auch wirklich die Schülerinnen und Schüler und die Öffentlichkeit an den Ort zu locken.
Bald gibt es auch eine verantwortliche Mitarbeiterin für Bildungsangebote. Können Sie vielleicht trotzdem schon mal sagen, was hier geplant ist für Schulklassen, für Einzelbesucher, für junge Leute, alte Leute, wie man sich hier über die besuchte Ausstellung hinaus noch mit dem Thema beschäftigen kann?
Ja, wir planen, und da haben wir ja zum Glück noch ein Jahr Zeit dann, aber wir planen durchaus ein ganz vielfältiges Angebot an Workshops und auch an, sag ich mal, modernen digitalen Bildungsformaten, sind gerade etwa an der Ausgestaltung des Action Bounds, quasi einer digitalen Schnitzeljagd, die Besucherinnen und Besucher dann übers Gebäude, vielleicht auch im Gebäude führen kann und eben diese digitalen Elemente verzahnt mit dem Erleben des authentischen Ortes selbst. Das erste, sag ich mal, voll ausgestaltete Workshop-Angebot haben wir passenderweise natürlich zum 17. Juni 1953, auch ein Datum, das heute nicht mehr so in der Erinnerung ist, wie es sein sollte, als der erste große Volksaufstand allgemein im Ostblock als Versuch der Ostdeutschen, der DDR-Bevölkerung, tatsächlich, hatte ja unterschiedliche Hintergründe, aber eben doch tatsächlich die Diktatur zu delegitimieren und demokratische Strukturen zu schaffen. Deswegen eben auch der erste Tag der deutschen Einheit in Westdeutschland, in der Bundesrepublik, der aber dann durch den neuen Tag der deutschen Einheit, den 3. Oktober, seit 1990 ganz klar überlagert wird. Und auch das ein Datum, denke ich, ein Ereignis, das im Schulunterricht nicht mehr so präsent ist, wie es sein sollte. Deswegen ganz bewusst hier auch der Versuch, natürlich dann Akzente zu setzen und aber auch gleichzeitig natürlich den Lehrerinnen und Lehrern klarzumachen, das ist jetzt kein Randthema, sondern das zielt wirklich ins Herzen dessen, was ihr im Geschichts-, Gemeinschaftskunde-, Politikunterricht an ja auch Demokratiearbeit macht.
Wird es noch ehemalige Unterkünfte zu sehen geben, der Flüchtlingsunterkunft oder der Notaufnahmeunterkunft, oder konzentriert sich es auf diesen ersten Stock?
Wir werden auf jeden Fall digital eine ehemalige Unterkunft rekonstruieren und die wird dann auch in der Dauerausstellung gewissermaßen im Modell sozusagen zu sehen sein. Und es gibt Überlegungen in der Jugendherberge, ein Zimmer gewissermaßen so zu gestalten, wie das früher war. Das ist natürlich ein bisschen ein heikles Thema, da muss man mit viel Sensibilität rangehen. Und es ist auch noch was, was mit dem Jugendherbergsverband erst nochmal genau abgestimmt und abgeklärt werden muss, sobald die mit ihren Detailplanungen, sage ich mal, beginnen. Prinzipiell wäre das natürlich schon reizvoll, eben weil das Gebäude in seiner ursprünglichen Kubatur und in seinem ursprünglichen Zustand erhalten geblieben ist. Und man hat natürlich eine andere Form der Griffigkeit, wenn man sowas nicht nur auf Bildern sieht, sondern auch tatsächlich ja, so ein Live erleben kann.
Welche Rolle sollen denn später auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen spielen, wenn der Ort eröffnet ist? Die sind dann präsent in der Ausstellung durch Aufzeichnungen, aber spielen die auch als echte Person dann eine Rolle?
Natürlich haben wir diese subjektive Erzählebene, die wir so stark machen in der Ausstellung, die werden wir auch im Bildungsprogramm ganz klar priorisieren. Zum einen wollen wir auch regelmäßig Zeitzeugengespräche anbieten, also wirklich vielleicht auch nicht mal nur für Schulklassen, aber auch primär oder auch hauptsächlich für Schulklassen gedacht, die Möglichkeit mit einer Zeitzeugin oder einem Zeitzeugen auch mal persönlich ins Gespräch zu kommen. Da haben wir auch schon einen schönen Pool, sage ich mal in Anführungszeichen, an Zeitzeugen, die sich dafür anbieten und dafür bereitstellen würden. Da kann man dann also einen Besuch des Ortes wirklich mit so einem Gespräch auch mal verknüpfen. Dahinter steckt auch einfach die Erfahrung, dass wenn so leibhaftiger Mensch gewissermaßen von seinen Erinnerungen erzählt, vielleicht seine Stasi oder ihre Stasi-Akte zeigt, dass damit junge Menschen doch nochmal ganz anders erreicht werden können, als wenn sie irgendwie auf einer Wand ein Foto sehen oder auch einen Film. Das ist wirklich eine persönliche Begegnung. Das kann natürlich nicht täglich stattfinden, sowas, aber wir haben auch einen Workshop, der speziell den Zeitzeugenanteil der Ausstellung gewissermaßen fokussiert in der Ausgestaltung im Moment, also auf den Spuren eines Zeitzeugen, einer Zeitzeugin durch die Ausstellung gehen mit vorher gewissermaßen Material zur Vorbereitung mit einem Fragebogen, über die man sich dann auch so ein bisschen die Lebensgeschichte dieses Zeitzeugen, dieser Zeitzeugin erschließen kann und die historischen Kontexte, die da eine Rolle gespielt haben.
Wir sind gerade auch noch an einem Raum vorbeigekommen zum Zeitzeugenmemorial. Wie greift denn das ineinander mit dem Erinnerungsort?
Genau, das Zeitzeugenmemorial ist ja ein Projekt, das die Hessische Landeszentrale für politische Bildung schon seit einigen Jahren mit vor allem den beiden großen hessischen Grenzmuseen, Schifflers Grund und Point Alpha, veranstaltet, wo eben die dort ja schon seit vielen Jahren auch betriebenen Zeitzeugeninterviews gewissermaßen systematisch gebündelt werden und dann auf einer modernen Webseite auch so ausgespielt werden, dass sie leicht zu greifen sind für Nutzerinnen und Nutzer, für historische Forschung, aber auch für den Schulunterricht mit eben ganz klarer Verschlagwortung, mit kurzen, gut recherchierten Hintergrundberichten zu den einzelnen Interviews. Und hier ist eben natürlich geplant, dass das Notaufnahmelager, der Lern- und Erinnerungsort auch reinwächst in diese Gruppe und deswegen eben auch hier mit unserem Zeitzeugenstudio ein wirklich modern ausgestattetes Studio bekommt, um selbst auch Interviews drehen zu können, um auch anderen anbieten zu können. Ihr könnt hierher kommen und eure Interviews drehen und dann eben für uns natürlich als Lern- und Erinnerungsort auch die Chance, in diese schon bestehende Gemeinschaft so ein bisschen reinzuwachsen.
Das heißt, da werden auch noch Leute für gesucht. Zeitzeugen, Zeitzeugen.
Genau, wir suchen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter perspektivisch, aber natürlich vor allem dann auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen haben auch jetzt schon auf die diversen Medienberichte, die es gab in den letzten Wochen, einige Anfragen erhalten, haben gerade für den DDR-Bereich eben wirklich eine ganz große Kontaktliste mittlerweile mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Die können nicht alle in unsere Dauerausstellung sozusagen kommen, aber die sollen alle in das entstehende Archiv, das so eine Art Gedächtnis, auch institutionelles Gedächtnis des Notaufnahmelagers dann werden sollen.
Wir haben da gespielt, der Platz da im Lager, das war so alles, wie soll ich sagen, so ein bisschen außerhalb der Welt.
Und mit den Worten von Dorit Reubig sind wir am Ende unserer Reise durch die Geschichte des Notaufnahmelagers Gießen angekommen. Aus einem von vielen Notunterkunftlagern am Ende des Zweiten Weltkriegs, da wurde eine der wichtigsten Einrichtungen zu Zeiten der deutsch-deutschen Teilung. Der Lern- und Erinnerungsort soll neuen Generationen diese Zeit und vor allem die Erinnerung der Menschen, die hier waren, erfahrbar machen. Am 17. Juni 2025, da wird Eröffnung gefeiert und Sie sind alle schon mal herzlich eingeladen. Wenn Sie ebenfalls zu Gast hier waren, melden Sie sich gerne als Zeitzeugin oder Zeitzeuge. Ihre Geschichte ist erzählenswert, da sind wir uns sicher. Auf der Projektseite des Lern- und Erinnerungsortes finden Sie nicht nur weitere Informationen zur Geschichte, sondern auch die Kontaktangaben, unter denen Sie sich melden können. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Zuhören, bedanke mich bei meinen beiden Gästen für ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald in einem anderen Podcast.